heute dazu das erste Mal gekommen, dass ich mir Google Docs anschaue.
Und wegen dieses Podcasts. Also
im ersten Moment bin ich natürlich wieder drüber gestolpert. Erstmal bin ich ja der Blöde, aber eigentlich so nach ein bisschen gucken fand ich es ja doch eigentlich eher nett. Ich kann dir allerdings noch nicht so genau sagen, setzt du das überhaupt ein, Ingo?
Nee, weil mir fehlt tatsächlich das Einsatzgebiet. Wenn wir das machen, wir zwei irgendwie, dann machen wir immer Sub-Eta-Edit oder sowas. Und ja. Das reichte ja bisher immer sehr gut für sowas.
Wie seid ihr dann überhaupt ins Google Docs reingekommen?
Ja, nee, weiß nicht. Wann war denn das? Vor 2 Wochen irgendwie mal eine Mail bekommen, glaube ich, von Andreas. Weiß nicht, ob du den kennst. Und der hat mal gefragt, ob er da nicht vielleicht irgendwie, ich keine Ahnung, was er da genau wollte von mir, aber ob ich da nicht mal ein Dokument mit ihm zusammen bearbeiten möchte. Der wollte da irgendwas mit mir durchgehen. Und heute komme ich erst dazu, da wirklich drauf zu antworten. Und guck da heute zum ersten Mal rein, ja. Wie gefällt es dir denn, Andreas?
Ist ganz grausam.
Warum das?
Ein Bekannter von mir hat heute mal darüber gesagt, das wäre dumm wie Brot. Ferdin, Dings, Raphael.
Ah, der,
Das ist doch der, von dem du neulich gesagt hast. Ah, nee,
ja, der kein, Schlimme.
Hat ja nichts zu suchen.
Ja. Also der Andreas, der weigert sich, das Sub-Eta-Edit zu verwenden.
Weil?
Ja, genau, weil.
Weil halt.
Okay.
Ach so. Ja, aber Raphael, sprich doch jetzt mal erstmal darüber, was dich stört an Sub-Eta-Edit. Ah, Quatsch, Google Docs natürlich.
Das hättest du gerne, dass mich da irgendwas dran stören würde an Sub-Eta-Edit. Ich habe gerade aufgeräumt und die Sortierreihenfolge stimmt nicht. Das ist dieses typische Windows. Wir zählen jetzt mal von 1 runter. Das heißt 1, 10, 2, 20, 3 und so weiter.
Okay.
Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, und aber das ist doch schon mal die. Das ist doch nicht nur Windows, oder? Ich meine, das kenne ich eigentlich nur von der vom Coco-Framework, dass es das richtig beherrscht. Oder gibt es das noch woanders, dass richtig sortiert wird?
Das weiß ich nicht.
PHP kann es sicher auch.
Wie war das damals bei Amiga?
Nee, PHP kann das nicht. PHP kann nicht. PHP kann mich mal, so.
Ja, aber hallo. Jetzt. So.
Ich habe schon mal die Kommentare geöffnet. Wenn man den Comment-Stream öffnet und dann erscheint unten so ein Pop-up im Browser und das Ding kann man ziehen, aber egal wie hoch man das zieht oder wie weit nach links oder rechts, das Fenster nimmt kein Ende. Das ist total merkwürdig.
Es bleibt immer sehr süß eigentlich.
Ich find's merkwürdig.
Naja, jedenfalls sortiert es falsch. Was hast du denn sortiert?
Die letzten Shownotes.
Ah, okay.
Was ich auch schön finde, ist, Raphael und ich, wir teilen uns ja einen Ordner in Google Docs und hinter jedem Google Docs Dokument steht Shared, als ob ich es beim ersten Mal nicht begriffen hätte.
Gibt es denn auch ungeshared Google Docs Dokumente? Also könnte ich da, ich meine jetzt mal die Sicherheit von Google an sich außer Acht gelassen, könnte ich da halbwegs private Sachen hinterlegen?
Ja. Das solltest alles, was privat ist, nach Google hochladen, Peter. Das ist okay. Super.
Dann bin ich jetzt mal weg.
Ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt kurz mal ein bisschen aufklären hier. Raphael, magst du oder soll ich, weil ich gerade drüber bin?
Andreas macht das.
Okay, natürlich ist nicht das Thema der Sendung Google Docs, sondern wir haben zwei illustre Gäste dabei heute mal wieder, den Peter und den Ingo von, ihr macht auch noch einen Podcast, ne? So einen kleinen.
Ja. So einen kleinen Schlafenden zurzeit,
so,
ja.
So einen kleinen Videopodcast, also Video eher, ne? So tutorialmäßig.
Genau. Screencast, wie man es so landläufig sagen würde, um das Ganze dann nochmal weiterzuführen, ja.
Genau. Das heißt, mit anderen Worten, zum Glück sehen uns die Zuschauer nicht. Und wir versuchen mit dem Podcast Xcode von 0 auf 100 die Anfänger unter den Programmierern ja an genau selbiges mit einfachsten Worten heranzuführen.
Ja, das ganz exklusiv auf Mac und für iOS, das wollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr betonen, weil die normalen Programmieranfänger sind mir persönlich völlig egal. Tatsächlich um iOS und OS X Entwickler, alles andere ist tatsächlich Ist mir egal. Das Schöne am Screencast ist übrigens, ich betone das immer gerne, wenn ich gefragt werde, man kann nackt bei der Aufnahme arbeiten, so wie ich jetzt auch nackt bin, nur so für alle, die es gerne wissen möchten.
Genau, danke. Und, das ist genau das Bild, das ich jetzt in meinem Kopf haben wollte.
Ja, wir haben doch die ganze Zeit schon Video an, das ist doch, das siehst du doch.
Dann.
Ich musste mir doch eben gerade erst die Skype-Subscription holen, damit wir die Videokonferenz machen können.
Genau, habe ich extra noch gelatzt für. Wie ich schon gesagt habe, Xcode von 0 auf 100, das ist unser Podcast für Programmieranfänger. Viele werden schon den kennen oder mal gehört haben davon. Und seit einem Jahr jetzt ungefähr ist es da ein bisschen still drüber geworden, hat nach wie vor private Gründe. Tot ist er aber noch nicht. Punkt.
Okay. Genau, da wird's weitergehen. So, und dass wir das ganze Ding immer nackt machen, das ist auch das einzig Nerdige da dran, muss man zugeben. Wir kriegen manchmal so von so Nerds und so weiter, kriegen wir so Schelten so, wir würden das irgendwie falsch erklären oder falsch aussprechen. Das ist aber tatsächlich, zumindest das falsch erklären, ist Absicht, weil es geht uns da tatsächlich viel mehr darum, dass man das griffig gleich mal versteht, was man da tut, dass man eine Vorstellung davon kriegt, wie es funktioniert und wir das nicht hier wie so ein Uniprofessor alles komplett durchdefinieren. Das ist da tatsächlich nicht das Ziel.
Ja. Das ist ja auch tatsächlich das, was finde ich das Sympathische an dem Podcast. Und da kommen wir auch gleich noch dazu zu eurem Podcast und werden noch ein bisschen ausgiebiger drüber reden. Okay. Ich glaube, wir fangen erstmal mit der Errata an, aber
genau, erstmal hier euren eigenen Müll wegräumen.
Genau.
Ist auf jeden Fall, ist ein guter Anfang für den Podcast, ja, die Errata.
Okay. Raphael, du hast eine E-Mail hier gepostet vom Farid, der mir schreibt, dass meine Kontaktseite auf macOS 10 Screencasts nicht funktioniert. Danke. Das ist jetzt auch ein Vierteljahr oder mindestens ein halbes Jahr, dass das Ding scheinbar nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es wieder.
Also mit anderen Worten, liebe Hörer, bombt jetzt den Andreas ordentlich zu.
Ja, bitte. Und sagt mir so Zeug bitte auch früher. Also seid nicht scheu. Ich bin auf Twitter und sonst noch überall.
Also er hat erzählt, dass er ganz viel im DocBook-Format arbeitet, was ich nur vom Hörensagen höre und kenne. Aber das soll wohl so ähnlich sein wie LaTeX. Und er hat gefragt, ob man denn ähnlich zu DocBook auch LaTeX-Dokumente in XHTML, EPUB, MUBI und so weiter verwandeln könnte. Und grundsätzlich kannst du LaTeX in alles umwandeln.
Oder ist halt reiner Text, oder?
Ja. Und das, also da fällt mir eigentlich bloß noch zu ein, wo ich EPUB und so weiter und XHTML höre. Theoretisch, wenn man sich, wenn du in Markdown dein LaTeX-Dokument anfängst, du kannst da über Markdown mit XSLT, ich weiß nicht, kann das neue Markdown auch? Weiß jetzt gar nicht. Über XSLT kannst du auf jeden Fall dann auch in alle möglichen anderen Formate kommen, zum Beispiel eben dann EPUB, XHTML und MOBI wahrscheinlich dann auch. Er schreibt noch extra Man-Pages, da weiß ich jetzt leider nicht, wie das funktioniert.
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass alles außer MOBI geht. Bei MOBI weiß ich es halt nicht.
Ja, ist aber auch eine sehr fortgeschrittene Frage, die er da stellt, finde ich.
Auf jeden Fall, ja, aber das behandelst du auch nicht in deinem Screencast.
Genau, darum dann, das wäre nämlich auch noch eine seiner Fragen, ob das in dem LaTeX-Tutorial vom letzten Mal, ich will jetzt nicht noch mehr Werbung hier reinschalten, wie unbedingt sein muss, ob das auch mit drankommt. Nein, das kommt nicht mit dran. Ich wollte tatsächlich wirklich nur die Anfänger abholen, die wichtigsten Fragen klären, die dort eben halt Anfänger meistens haben und alle, die quasi dieses Tutorial sich anschauen, auf ein Level bekommen, so dass sie danach mit LaTeX so weit effektiv arbeiten können, damit sie ihre Studienarbeit einigermaßen ohne Schaden überstehen.
Ja, und ich würde behaupten wollen, ich habe mir den Film da einfach mal mit angesehen. Danach kann man da, zumindest hat man so den Einstieg schon gefunden und kann definitiv weitermachen und hat so dieser erste steile Abschnitt von der Lernkurve ist dann hintereingebracht. Insofern, für einen Zehner ist es, glaube ich, angeboten, gell? Ist in Ordnung.
Genau, für 10 Euro.
Ja, auf jeden Fall.
Voll Dankeschön, übrigens. Also, Grüße nach Paderborn und so.
Wir haben von der einzigen Person, die richtig Kommentare abgibt, in korrekter Form auch nochmal einen Tipp bekommen.
Der Alexander Neng gibt einen Tipp ab zum Markdown-Lernen. Markt vom Brad Terpstra ist eine App, der gibt man eine Datei, vorzugsweise eine Textdatei, die eben in Markdown geschrieben ist oder irgendwie sonst in Plaintext geschrieben ist. Und sobald die Datei neu gespeichert wurde, passt Markt diese Datei durch Markdown durch und zeigt das fertige HTML dann auch gleich an. Hat Themes, was jetzt neu hinzugekommen ist, das finde ich gerade ziemlich cool, weil ich eben viel in Screenplay schreibe für meine Screencasts, es gibt irgendwie ein Screenplay Markdown SPMD oder wie das heißt. Und man kann eben auch Screenplays jetzt dann irgendwann mal in Markdown schreiben. Und das ist ziemlich schick.
Also mit Markt kann man sowieso alles machen, weil das Brad Terpstra programmiert hat. Und das hat einfach kein Ende, was man damit machen kann. Es gibt auch für BBEdit gibt's noch ein kleines Script vom MacDrifter. Ich weiß nicht, Gabe oder so heißt er, glaube ich. Hat ein kleines Apple-Script geschrieben, womit man die aktuell in BBEdit geöffnete Datei in Markt gleich öffnen kann, ohne dass man das Proxy-Icon auf das Doc-Icon von Markt ziehen muss.
Oh, was natürlich viel zu umständlich wäre, ne?
Ja, ein Shortcut auf der Tastatur ist natürlich viel besser, als jetzt irgendwie mit dem Trackpad oder mit der Maus irgendwas zu ziehen.
Vollkommen klar.
Okay. Ich mag meine Maus, abgesehen davon.
Aber jetzt mal so zu den Markdown-Editoren. Ich weiß nicht, lohnt sich das überhaupt, sowas wie Multi-Markdown oder Byline oder es gibt da ja zig Editoren zu verwenden? Ist es nicht besser, gleich in VI, BBEdit, Emacs, TextMate oder was auch immer zu bleiben? Also so allgemeinen Texteditoren, die man eh schon für alles Mögliche benutzt?
Also ich mach's so, ich benutze für alles, muss ich zugeben, Sub-Eta-Edit. Ich bin da irgendwie offensichtlich sowas, Hardcore ist es nicht, dann würde ich VI nehmen. Aber ein bisschen GUI möchte ich schon haben, ein bisschen Benutzeroberfläche und von daher nehme ich immer den für alles eigentlich Sub-Eta-Edit. Mm.
Ich krieg demnächst übrigens auch BB-Edit. Hört.
Ah ja. Wie sieht das eigentlich? Weil das klang jetzt so, als ob das was. Also mir sagt das gar nicht. Also BBEdit kenne ich, okay, aber Hintergrund. Nee,
wir hatten nämlich schon mal die Diskussion um BBEdit und so weiter. Ah. Und deswegen, ich wollte auch kurz nochmal Raphael eben und unsere Hörer auf den neuesten Stand bringen, dass demnächst bei mir auch ein BBEdit vor der Haustür liegen wird.
Er hat dich also überredet.
Nein, ich habe den Jungs mal versprochen, dass ich es mir anschauen werde und ihnen Feedback dazu geben werde, genau.
Wo wir gerade bei neuester Stand sind, weiß schon jemand was über das TextMate 2? Oder hat dann auch schon drüber geredet?
Da haben wir auch schon drüber geredet und gesagt, dass es ziemlich, dass die Luft einfach raus ist irgendwie. So.
Okay.
Findet ihr nicht? So.
Ja, nach der Zeit irgendwie, ich meine, da muss jetzt schon ein Knaller kommen. Ne? Also ich habe jetzt keine Beta oder Alpha oder was es da jetzt auch immer, was da immer jetzt gerade schon so rumfliegt, habe ich nicht gesehen, aber da müsste schon richtig was kommen, damit die Luft wieder reinkommt. Das stimmt schon. Mhm.
Dass das wieder gewollt wird, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Also Raphael, du weißt ja, du kennst meine Einstellung zu diesem ganzen Editor-Schreibkram. Es muss hauptsächlich irgendwas sein, wo man, ja, das. Es muss ein Programm sein, was meine Tastaturanschläge in Buchstaben umwandelt, die ich in eine Datei schreiben kann.
Ja.
Und ob das jetzt irgendwie, also ich finde, ja.
Ist ja die primäre Aufgabe eines jeden Texteditors. Kann das sein? Ist ketzerisch, ich weiß.
Ich sehe das durchaus unterschiedlich. Für mich ist editieren, also irgendwie Text editieren, also irgendwie umformen, eine andere Tätigkeit wie Text schreiben.
Ja, komplett, na klar, ja.
Und deswegen sehe ich das eben so, dass so ein spezieller Markdown-Editor brauchen an sich tun wir es nicht. Schön sind die es gerade gibt, irgendwie doch schon, weil sie eben gleich das Markdown parsen können und anzeigen können und halt gewisse Funktionen haben, die halt auf das Markdown zugeschnitten sind. Aber an sich wirklich brauche ich tatsächlich nur mein Vim.
Ja, aber du hast halt bei Vim oder bei BBEdit oder bei TextMate hast du auch ein Preview-Fenster, was dir Markdown rendern kann und die paar Funktionen, die irgendeinen Markdown-Editor macht, die kannst du auch mit ein paar Apple-Scripts oder irgendwelchen anderen Scripts nachbilden. Ich weiß nicht, also...
Ja, aber dann habe ich doch kein Geld für ausgegeben. Das macht doch keinen Spaß.
Ja, nee, dann bist du kein Nerd.
Also keiner von euch nutzt irgendwelche speziellen Editoren für Markdown oder für LaTeX doch. Oder wofür auch immer.
Also ich benutze für Markdown ab und zu mal gerne Mo, das ist von einem Japaner oder so, der ist Chen Lewis oder so. Und das ist auch so ein, ich schreibe auf der linken Seite und rechts kriegst du die Preview angezeigt. Der ist gerade irgendwie Beta, ist umsonst. Man kann donaten dafür, bekommt dann einen Schlüssel dafür. Und den finde ich gerade eigentlich relativ schick.
Und der schreibt so sich wie?
M-O-U.
M-O-U.
Schau mal kurz.
Okay, ja. Ah ja, okay. Moo.app.com sozusagen.
Mhm. Ja, ja. Ja, genau. Na, das ist vom gleichen Menschen. Kennt ihr die App, die heißt Smaller?
Smaller? Nee.
Ja, das ist so ein Smaller, ist so ein, ich mache JavaScript und CSS so klein, damit es nur noch der Server lesen kann.
Ah, ja, doch, das okay. Hab doch jetzt wohl das. Ich habe es tatsächlich schon mal benutzt. Ja, ja, ja.
Das ist der gleiche Mensch, der das macht.
Ja, hübsch. Ah, okay. Ja, dann gucke ich es mir vielleicht mal an. Also ich habe einfach diesen Markdown-Trend einfach noch nicht mitgemacht, habe ich das Gefühl. Ich finde es, glaube ich, jetzt je öfter ich davon höre, immer spannender. Ich bin wahrscheinlich zu alt schon für sowas. Keine Ahnung.
Werden wir sehen. Ja, vielleicht. Ich bin auch sehr 20. Jahrhundert. Insofern, ich gucke mir das hier fasziniert an und überlege gerade so ein bisschen, wofür will ich das für mich einsetzen? Mhm. Vielleicht komme ich da heute noch drauf.
Vielleicht müsst ihr da noch euren Path finden.
Ja, genau. Was sind wir da jetzt?
Sehr schön, sehr schön.
Ich führe mich auf den richtigen Path.
Ja, ich höre.
Ja, ich habe es nicht hier reingeschrieben ins Google Docs.
Also ich habe es ganz groß kritisiert. Und ich denke, das ist halt wieder eins dieser weiteren unnützen Netzwerke, das sich vor allem irgendwie in der Ideologie, also von der Idee her und der Realisierung sind da zwei ganz, ganz große Differenzen, weil einerseits PATH irgendwie den Anspruch hatte, das private Netzwerk zu sein, das aber in Version 1 nicht so richtig gelaufen ist. Also hat man in PATH 2 gesagt, okay, wir machen jetzt noch Twitter und Facebook-Sharing mit rein und ja, wo bleibt denn jetzt irgendwie das kleine private Tagebuch? Also das ist halt für mich so ganz merkwürdig gewesen, aber gestern hat sich meine Frau angemeldet und jetzt sind alle meine Argumente für den Arsch.
Wunderbar.
Verstehe. Ja, ich hatte das Problem, ich hatte PATH schon, ich hatte das 1er irgendwann mal für mich registriert. Dann kam das doch neulich raus in der 2er und dann ich so, ja yeah, cool, PATH und alle fliegen drauf, okay, dann schaue ich mir das mal irgendwie nach dem Feierabend an und habe es mir dann runtergeladen. Und natürlich partout meine Login-Daten vergessen. Wir haben es inzwischen rausgefunden, du kannst hier in dem Interface kannst du bitte, ich weiß mein Passwort nicht mehr, anzeigen lassen. Da ist rechts irgendwie neben dem Log mich ein Ding, also ein ganz, 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 ganz kleines Fragezeichen, das ich damals nicht gesehen habe. Und ich habe es halt gleich wieder deinstalliert, so von wegen, ja, kann mich nicht einloggen, dann gibt es halt kein PATH 2 für mich.
War das wohl Absicht mit Absicht?
Genau.
Wunderbar. Ja, nee, ich kenne es zum Beispiel gar nicht. Ich sage ja, ich bin zu alt für sowas, das wird mein Standardspruch heute.
Ja, nee, ich habe es auch tatsächlich in anderen Podcasts gehört und mir mal eine Viertelstunde angeguckt und mal so dahinter gelesen, was ist denn das? Und also mich nicht angemeldet, sondern nur ein bisschen rumgeguckt und habe das dann eigentlich relativ bald wieder so in die Schublade. Ist wahrscheinlich auch so gewinnbringend für mich persönlich wie Twitter und Facebook, was ich zwar beides nutze, aber dann noch ein drittes, das wäre im Zweifel dann doch ein bisschen zu viel.
Das war tatsächlich der erste Gedanke, der mir gerade auch so durch den Kopf ging, als ich es mir gerade angeschaut habe hier.
Ja, Ich habe die Angst, dass ich irgendwann mal da jemandem Unrecht tue. Vielleicht kommt ja jemand irgendwann mal auf eine großartige Idee, nachdem genau ich schon jahrzehntelang gewartet habe oder gesucht habe. Und werde es ja nicht mitkriegen im Zweifel. Bitte also weist mich trotzdem weiter darauf hin, wenn es sowas Neues gibt. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das was für mich ist. Im Zweifel in 5 Jahren werden alle anderen das schon für die das Normalste der Welt halten.
Hm. Da bist du aber kein Nerd, ne?
Ach so. Hm. Muss ich jetzt auflegen? Nee, ne?
Nee. Darfst du
aber ich meine, solange ihr noch weiter euren Screencast aufnehmt, seid ihr immer noch Nerds. Egal, ob ihr jetzt Path benutzt oder nicht.
Ja, er hat gesagt, ich bin ein Nerd. Nee, also um jetzt mal wirklich ehrlich zu sein, Facebook, da bin ich seit 4 oder 5 Monaten angemeldet. Vorher war das für mich und ist für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich verstehe die, oder ich erkenne die Faszination nicht, die dahinter steckt. Ich verstehe es nicht.
Also ich habe mich da auch nur angemeldet, weil ich API-Zugriff gebraucht habe für eine unserer Apps. Und dann muss man sich da anmelden und seine Telefonnummer hinterlegen. Und,
ja. Das, ja, schön.
Ja, nee, auch da geht's mir so, dieses, man ist da angemeldet und ich weiß nicht, irgendwie komisch. Da passieren Dinge.
Verbottet der Account.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass Path jetzt, also, um wieder zurück zum Thema zu kommen, Path, das Zweier, also, es benutzen scheinbar ein paar Leute in meiner Timeline auch und es sind so viele Leute auch, dass ich gleich mal diesen Client bei meinem Twitter-Client entfernen lassen habe. Ungefähr so populär ist es bei mir. Ich glaube einfach, es wird sich nicht durchsetzen. Es ist halt wieder irgendein Ding, wo du ins digitale Weltall irgendwelche Dinge blasen kannst. Ja, ist nett.
Ja.
Das ist effektiver, als dich aufs Dach stellen und rumschreien, stimmt.
Ja, als schwarzes Brett.
Das erinnert mich gerade daran, so aufs Dach steigen und rumschreien. Ich wohne ja hier in Stuttgart, Stuttgart 21, Proteste.
Ja, was machst du eigentlich hier um die Zeit? Warum stehst du nicht?
Schwabenstreich ist ja immer um 19 Uhr.
Ach so. Ach, deshalb warst du ein bisschen später vorhin.
Also, wer es nicht weiß, Schwabenstreich, oder ich weiß nicht, ich glaube, Schwabenstreich seit der Volksabstimmung gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Schwabenstreich war immer um 19 Uhr. Und zwar alle Gegner, die von Stuttgart 21 sind da irgendwie auf die Straße gegangen oder haben sich auf den Balkon gestellt oder dort, wo sie gerade waren. Es ging einfach darum, Riesenlärm um 19 Uhr zu machen, um einfach diesen Protest gegen Stuttgart 21 irgendwie zum Ausdruck zu bringen.
Okay, so für 10 Minuten oder?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, okay.
Wir waren mal beim Kumpel kochen und irgendwie nebenan ist auf einmal einer auf den Balkon rausgegangen, hat die Vuvuzela rausgepackt und einfach angefangen zu tröten. Ja, das ist auch schön, was da irgendwie so abgeht mit so Familien und so. Die treffen, also wir bei uns im Stuttgarter Osten, die haben sich so ein Einkaufsplatz, die haben sich da immer um 19 Uhr getroffen und so ein bisschen geschnackt miteinander, dann um 19 Uhr halt schön losgetrötet und losgeschrien, haben dann noch ein bisschen weiter geschnackt und sind dann nach Hause gegangen. Das war ein schöner Treffpunkt für die.
Also ich sitze jetzt. Ich sitze jetzt hier im tiefsten Ruhrpott und so und hatte den Begriff Schwabenstreich das erste Mal also im Zusammenhang mit Stuttgart 21 gehört und irgendwo einen Bericht gesehen. Das gibt's wohl schon länger. Das hat einen historischen Hintergrund, der Begriff, oder?
Richtig, der Schwabenstreich ist tatsächlich, ja, ich muss das gerade raussuchen, vielleicht finde ich es in der Wikipedia. Es hat tatsächlich einen, das gibt's schon.
Ist das relevant?
Also gleich mal eine relevante Diskussion
an. Ja, ist es.
Sag mal, wie lange habt ihr schon euren Podcast oder euren Screencast?
Wann haben wir angefangen? Juli 2009. Da hatte ich mal 2 Wochen Urlaub und wusste nicht, was ich tun soll. Und da hat sich Ingo dann auch die Zeit genommen. Und Juli oder August, glaube ich, August kam die erste Folge dann so um die Dreher raus.
Genau, wir hatten irgendwie schon länger, aber davor die Idee, ne? Also hatten schon ganz schön lange die Idee, dass wir es mal zusammen machen, weil Peter eigentlich immer mal Xcode ein bisschen oder überhaupt programmieren lernen wollte. Das konnte und kannte er nämlich vorher tatsächlich gar nicht. Ja. Und da haben wir das dann irgendwie als spontane Idee genommen. Wir waren beide nicht verreist im Urlaub und so weiter und haben gedacht, so, dann legen wir jetzt mal los, bevor uns langweilig.
Quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ganz genau.
Also nach dem Motto. Also Ingo hatte vorher schon öfter mal über iChat und dann Remote Desktop Funktionen da bei mir mit über die Schulter geschaut, wenn ich irgendwie versucht habe, was für mich hinzucoden. Und das haben wir dann im Endeffekt nur noch irgendwann mal aufgenommen.
Ja.
Und dann und verwurstet. Ja, nicht ganz so. Ein bisschen mehr Planung war ja dann schon gewesen, aber.
Ja, das ist so ähnlich wie bei uns. Also, die Geschichte von der Social Media Show ist ja ungefähr genauso. Raphael und ich haben Spaß daran gehabt, uns zu unterhalten und haben das dann einfach mal irgendwie aufgenommen.
Ja, also vor allem waren wir dann überrascht. Wir haben gedacht, wir machen es eigentlich trotzdem noch weiter für uns, weil es keinen interessiert. Aber das, dem war dann plötzlich nicht so. Ja, da waren wir auch sehr überrascht vom Erfolg auch noch tatsächlich. Da mussten wir gleich erstmal nochmal auf einen großen Server umziehen, damit wir die Datenmengen überhaupt verpacken konnten. Aber ja, hatte sehr großen Ansturm und waren zeitweise sogar in den iTunes-Charts mal auf der 1.
Hey. Ja, ihr macht doch, glaube ich, so eine Transparenzinitiative und legt die Spenden offen und die Serverkosten und so weiter, oder?
Ganz genau.
Okay. Darauf läuft es hinaus. Ist, glaube ich, auch nicht ganz aktuell. Da muss Ingo dann mal ran. Ingo hat die Zahlen genau. Aber von der Sache her, ja, offen bleiben. Das ist so ein bisschen, wenn einer schon Kohle für was freiwillig nehmen möchte, so wie wir es tun, auch wenn es in Form einer Spende, einer Freiwilligkeit ist, finde ich das eigentlich fair, wenn man dann das halt auch widerspiegelt. Was anderes ist jetzt ein bisschen, was weiß ich, wie Tim Pritlove oder Holgi oder sowas, dass die da ein bisschen sich bedeckt halten, das kann ich nachvollziehen. Das ist in Ordnung.
Hm.
Oder wenn ihr, ich weiß nicht, nehmt ihr hier irgendwie, habt ihr schon einen Flatterbutton bei euch? Nee, ne? Ich habe vor einer Weile mal geguckt, da war, glaube ich, noch nichts.
Nee. Anfragen haben wir schon ganz viele, aber wir weigern uns noch.
Ja, aber also wir hatten tatsächlich keine andere Möglichkeit damals, weil der Ansturm war so groß, dass bei meinem Provider erstmal unfassbar viel Kosten aufschlugen, weil wir haben ja überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so viel runtergeladen wird.
Wie viel Traffic habt ihr denn jetzt eigentlich so ungefähr?
Wenn wir mal konkrete
Zahlen haben.
Also wenn du mal so grob rechnest, das ist immer so einen vollständigen Downloads umgerechnet zwischen 8 und 10.000 Leuten, die jede Folge runtergeladen haben. Und jede Folge ist so zwischen 50 und 80 Megabyte groß. Die haben wir schon schön klein komprimieren können, genau aus diesem Grunde übrigens. Kommt man so relativ bald auf sehr hohe Gigabyte-Beträge. Ne? Und ja. Im ersten Monat, glaube ich, Ingo, da hattest du, glaube ich, 100 Gigabyte frei auf deinem Server.
Ja.
Das waren nach ein paar Tagen aufgebraucht. Und wir haben dann halt, was weiß ich, 300 Euro in dem einen Monat nachzahlen müssen, solche Sachen. Ne?
Ja, okay. Und sind dann nach auf einen amerikanischen Server umgestiegen, die halt, wo wir jetzt quasi eine Flatrate haben. Und da werden jeden Monat mehrere Terabyte drüber geblasen. Also zurzeit kann ich keine Zahlen nennen aus besagten privaten Gründen, aber zuletzt waren es halt doch mehrere Terabyte pro Woche.
Monat.
Monat, okay.
Monat, Entschuldigung, ja.
Wie nehmt ihr denn auf? Habt ihr unterschiedlich aufgenommen am Anfang und jetzt? Oder habt ihr gleich irgendwie so einen Plan aufgebaut und gesagt, okay, so müssen wir jetzt aufnehmen und das dann so durchgezogen?
Also du meinst jetzt konzeptionell und von der Technik her?
Genau.
Ja, wir hatten ein bisschen so mit Screencast-Programmen rumprobiert und sind sehr schnell, ich glaube, das war schon das zweite, was ich probiert habe, bei Screenflow hängen geblieben. Ja, und haben dann einfach mal rumprobiert, wie funktioniert es mit Skype und mit iChat, sind dann an iChat hängen geblieben und machen vom Ton her einen Double Ender. Also sprich, wir zeichnen beide den Ton auf. Und das mixen wir dann in einem Screenflow zusammen, weil man schaut sich eh nochmal alles an und muss ja an den Bildschirm ranzoomen und so weiter, damit man das auch in den kleinen Auflösungen, wir liefern ja in HD und in geringer Auflösung, in SD sozusagen aus, dass man in SD auch alles erkennen kann. Und ja, darum machen wir letztendlich fast alles in Screenflow. Also wir haben noch ein bisschen Backup dahinter, noch so ein Amadeus Pro mitlaufen und so, aber alles in allem läuft es in Screenflow tatsächlich.
Ihr habt ziemlich viel Arbeit, glaube ich, oder? Du erzählst gerade, ja, man muss ranzoomen, zusammenschneiden und so weiter.
Na, Pi mal Daumen, die Folge einer Länge, also was weiß ich, 30 Minuten, 45 Minuten, und da wird ungefähr das Doppelte fürs reine Schneiden, also nur fürs Schneiden. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ich kann mich an eine Folge erinnern, die ich geschnitten habe, da habe ich genau zweimal einen Schnitt gesetzt. War also eine perfekte Folge, wenn man so will. Und eine andere, da habe ich alle 30 Sekunden mal rumfrickeln müssen und einen Ton mal hin und her schieben, wenn man sich mal blöde versprochen hat oder wirklich kompletten Schwachsinn erzählt hat in dem Moment. Da musste man ein bisschen basteln, da dauert es auch schon mal länger. Aber wenn du so rechnen möchtest, also ich würde mal sagen, für eine halbstündige Folge braucht man vielleicht eine Stunde bis anderthalb Stunde fürs reine Schneiden. Dazu kommt dann noch ein bisschen Encoding-Zeit, was dank der neuen Rechner nicht mehr so schwierig ist. Aber ja, Pi mal Daumen, ein halber Tag würde vielleicht draufgehen.
Das ist schon ordentlich. Andreas, was brauchst du, um die Susumi-Show zu bearbeiten?
Für die Susumi-Show, die geht auch relativ schnell. Das ist ungefähr dasselbe, was ja. Nee, ungefähr, jetzt nur vom Schnitt her. Mhm. Der Schnitt geht vielleicht in, sagen wir mal, einer Viertelstunde, halbe Stunde sowas.
Oh ja, das ist ja gut. Da können wir nicht mithalten.
Weil es ist ja nur Audio. Ist ja. Also, ich meine, für einen echten Screencast, ich meine, klar, ich verdiene damit ja halt...
Wollte gerade sagen, weißt du auch, wie es geht?
Hm? Eben. Ja. Da sitze ich natürlich, je nachdem, was die Kunden wollen und was halt ich auch will, schon deutlich länger. Also, wenn ich dran denke, ein Screencast, auch den für macOS 10 Screencast, in ungefähr das Doppelte der Zeit auf produzieren könnte, indem ich ihn aufnehme, das wäre echt cool.
Ich glaube, da ist auch ein bisschen ein anderer Anspruch bei dir noch dabei, ne?
Ja, also, total.
Du kriegst halt wirklich von irgendjemandem einen Haufen Kohle sicherlich dafür. Und da würde ich auch ganz anders rangehen. Keine Diskussion, aber das
ist... ist klar. Ja, ja. Ist es denn euch auch so gegangen, dass ihr jeden Fehler erst einmal gemacht haben müsst? Also wir haben ja so Sachen gebracht, wie dass man dann plötzlich hergegangen ist und hat während der Aufnahme gar nicht sich den Ton angehört über Kopfhörer, sondern hatte den laut über die Boxen und dann hatte man im Prinzip Rückkopplung auf einmal. Das muss dann alles wieder raus, aber einfach nur, weil man es vergessen hat. Solche Nummern sind uns passiert und andere Geschichten, was dann sehr viel Nachbearbeitung war.
Ich glaube, solche Sachen werden teilweise mit dadurch abgefedert, dass ich einfach eine Tontechnik-Ausbildung habe.
Ah, okay.
Ja. Du meinst, in dir selbst geht dann schon irgendeine Sicherung durch, wenn
ja, genau,
intuitiv weißt du, verdammt, hier ist irgendwas nicht richtig.
Genau, also ich so Zeug höre ich dann, Raphael hat ja auch von vornherein ein relativ festes Setup gehabt, aber wenn eigentlich irgendwie so Tonschwierigkeiten sind, von denen ich dann schon, ich meine, das ist ja jetzt auch mein zweiter Ton-Podcast, den ich mache,
ja.
Und so ein bisschen lernt man, es ist nicht ganz so Musik, wie sag ich denn, Musik im Tonstudio produzieren, es ist ein bisschen anders und du lernst ein bisschen andere Dinge dazu, aber mit der Zeit kriegst du das dann raus, okay, der hat das Mikro falsch rum angesteckt, oder also einen USB-Stecker falsch rum reingesteckt.
Der spricht mit dem Arsch mit anderen Worten? Nee.
Genau. Also irgendwie solche Dinge, die fallen einem dann einfach schneller auf und dann kriegt man das auch schneller hin. Genauso wie wir dann das Aufnahmeformat hier von unserem Podcast relativ schnell hatten, wo ich dann zu Raphael einfach gesagt habe, du lass uns in Apple Losses aufnehmen. Und dann nur die Spuren austauschen, da haben wir qualitätsmäßig das Beste. Und ich wusste, Raphael hat das ist nämlich genau das Problem immer gewesen an dem digitalen Grundrauschen. Raphael hat einfach auch das technische Wissen, dass ich weiß, wenn ich ihm ein Setup gebe, sag, mach das so, so und so und schau, dass das nicht abstürzt, dass das dann auch nicht abstürzt.
Ja, ja. Ja, das ist aber. Das ist
erstaunlich, oder? Dass ich jetzt als Programmierer und Indie-Developer so viel technisches Wissen habe.
nee, das war immer genau das Ding. Bei den anderen, wir haben halt immer Leute eingeladen, das war auch immer total cool, aber was weiß ich, die haben dann halt das iPhone-Mikro gehabt, irgendwie unter der Jacke versteckt und lauter solche Dinge halt irgendwie. Und
die wirklichen Klassiker. Ich meine, ganz zu Anfang, da hatte Ingo auch mit seinem iPhone-Mikrofon aufgenommen gehabt und ich hatte das interne Mikro von meinem iMac in Benutzung. Für uns die ersten paar Folgen war das so das Einfachste, weil Rechner steht halt da. Ich hatte einen iMac, Ingo hatte einen MacBook Pro damals noch gehabt. Ja. Das war da, bumm, aus Feierabend, nehmen wir das. Mit der Zeit haben wir uns jetzt beide auch so ein günstiges, so 80, 100 Euro Mikrofon per USB gekauft. Das nutzen wir jetzt hier beide auch. Das reicht für unseren Zweck auch tatsächlich völlig aus. Ne?
Ja, also mehr braucht man auch irgendwie nicht. Ne?
Naja, und unter der Jacke aufnehmen kann bei uns ja nicht passieren, da wir nackt aufnehmen müssen.
Ja, richtig, ja.
Das ist der Grund dafür, dass wir nackt ausnehmen. Hast du mal drüber nachgedacht?
Ja, hat er. Das sagst du, macht er ja gerade. Na, jedenfalls hast du im Großen und Ganzen aber schon recht. Also das kommt mit der Routine. Diese Fehler passieren einem genau einmal.
Ja. Schlimm vor allem.
Ja, genau. Also man weiß das ja alles tatsächlich, aber es passiert trotzdem. Naja.
Bei euch ist es ja der erste Screencast gewesen, den ihr aufgenommen habt. Oder habt ihr davor noch was anderes gemacht?
Nee, gar nichts.
Ja,
gar nichts.
Und wir haben beide eben davor noch ziemlich lange andere Sachen gemacht. Und ich glaube, deswegen wiederholt man einfach die Fehler nicht mehr, die man vorher dann schon gemacht hat bei irgendwelchen anderen Sendungen.
Hm. Ja, ja.
Nee, aber Fehler macht jeder.
Ja. Zurück zu eurem Equipment. Also ihr nehmt mit Amadeus, dann macht ihr dann eine Audio-Nachbearbeitung richtig im Amadeus?
Nein.
Weil hier steht Entrauschen.
Nein, also doch ja. Also doch ja, genau. Nein, es ist so, wir benutzen einmal den Levelator für die Nachbearbeitung. Der ist ja, glaube ich, wohl bekannt unter Podcastern. Ist
bekannt, ja.
Ja. Und in Amadeus mache ich meistens vorher einmal ein Entrauschen. Das klappt nicht immer so mit dem Levelator. Also ich probiere es immer wieder mal nur mit dem Levelator. Das haut aber manchmal nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Der verstärkt manchmal das Rauschen, habe ich den Eindruck.
Ich habe da neulich einen interessanten Artikel, den ich gerade auch nochmal ins Google Docs gepostet habe, gelesen. Wenn ihr viel Zeit habt, dann könnt ihr euch den mal durchlesen. Ich glaube, das ist auch was Raphael noch interessiert. Kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Irgendwo in diesem Artikel wird auch der Levelator mit benannt. Wir benutzen den hier bei uns ja auch.
Ja.
Und der ist für, genau wie du eben sagst, für so Podcasts ist der gut, weil der für auf diese Sprache vom Komprimieren und der macht ganz verschiedene Effekte. Ich glaube, da ist ein bisschen Expander dabei, da ist ein bisschen Kompressor dabei, da ist ein, ich glaube, EQ keiner dabei, vielleicht einen kleinen Tick EQ, aber der macht halt so ein paar Effekte hintereinander und für so gesprochene Podcasts ist der echt gut geeignet.
Aber was der wirklich macht, also
glaube ich genau richtig.
Genau, was der wirklich macht, weiß aber keiner. Ich meine, Kompressor und so ist klar, aber
genau, der macht irgendwas, das weiß auch keiner so genau, ist aber eine Freeware und so weiter.
Ja.
Ist ja eigentlich genau das, was Nerds immer wollen. Irgendwas, wo man ihm was herwirft und dahinter kommt das perfekte Ergebnis raus, oder? Will euch der Nerd.
Tada! Ein bisschen mehr Rauschen soll am Schluss rauskommen, aber das ist ja normal, wenn du es komprimierst.
Und
dann halt den Ton wieder reinwerfen in den Screencast, da drin schneiden, exportieren aus Screencast, dauert dann auch meistens nochmal deutlich länger. Da ist Screencast nicht so richtig doll und dann mit Handbrake encoden wir es auf die beiden Größen, also einmal fürs normale iPhone, iPod Touch Größe, Displaygröße 640x350 oder so und dann einmal ein HD 1280.
Und in welchem Format nehmt ihr auf? Nativ?
Genau. Das Screencast hat jetzt quasi sein eigenes Aufnahmeformat und da
Peter, nehmen wir den kompletten
Bildschirm auf. Peter. Bitte was?
Screenflow heißt es übrigens, Peter.
Also Screenflow nimmt ja alleine auf. Ich weiß nicht, welches Format es haben. Die komprimieren, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, ob die Lossless komprimieren. Ich habe da aber noch keine Artefakte mitbekommen.
Die haben einen eigenen Encoder. Also Screenflow nimmt, die haben tatsächlich einen eigenen Codec geschrieben.
Okay.
Und wenn du mit Lossless aber raus exportierst aus Screenflow, bekommst du einen Apple Animation kodierten Videostream.
Okay, ja. Nee, man kann ja im Prinzip beim Rausexportieren sich das Format nach Belieben aussuchen. Und da machen wir tatsächlich das H264 immer klar, ja.
Und danach rechnet ihr das, also ihr rechnet quasi runter aufs H264 und dann nochmal runter auf die mit der Handbremse.
Genau, zumindest das kleine Format, weil der dampft es wirklich richtig gut nochmal ein. Genau.
Okay.
Alles klar. Dann auch von der Dateigröße her kaum noch wahrnimmt. Also da hat man auch so ähnlich wie bei MP3 die effektive Datenrate, also 120 Kilobit in der Sekunde für den Video-Stream und Ton gleich mit da drin, ne, zusammen.
Okay.
Macht ihr viel in Amadeus? Seid ihr damit glücklich?
Ich bin jetzt natürlich kein Audiomensch grundsätzlich, aber alles, was ich damit gemacht habe, so als Laie, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat immer wunderbar hingehauen.
Sehe ich auch so, ja. Ja, Andreas, wir hatten da ja so eine Diskussion im Laufe der Woche, weil ich unbedingt meine Audiospuren in Filmen lauter haben wollte.
Genau, und ich verstehe es immer noch nicht, warum du das haben willst. Mir ist zwar klar, warum du das haben willst, aber nicht, warum du das trotzdem nachverfolgen willst.
Weil es halt unheimlich nervig ist. Also es geht darum, wenn du einen Film guckst und dann hast du ganz, ganz leise Dialoge und dann hast du irgendwie 3, 4 oder 5 Mal im Film auf einmal irgendeinen Knall oder sowas und dann knallt das sowas von krass, dass ich denke so, scheiße, Krieg.
Da musst du einen Verstärker mit Nachtschaltung holen, sowas hab ich, das ist super.
Ja, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die teilweise die Filme dann halt eben in 5:1 quasi die Audiospuren sind und die dann aber auf Stereo runtergesampelt werden, wie auch immer das passiert. Und ja. Also das, was ich dann halt eben eigentlich haben würde, ich würde dann lieber eine Stereospur haben, die einigermaßen gleichmäßig ist, auch wenn das eben bedeutet, dass ich bei den paar lauten Momenten dann eben an Qualität verliere oder allgemein an Audiodaten. Mhm. Und das würde ich natürlich gerne automatisiert haben, weil wenn ich da jetzt irgendwie 20 Apps starten soll und dann irgendwas konfigurieren und was auch immer, dann macht das keinen Sinn, sondern ich müsste das Ding eigentlich nur auf irgendeinen Droplet ziehen oder sowas und das müsste alles automatisch passieren.
Quasi so ein Levelator für Film-Soundtracks.
Genau. Und am besten, also die zweite Anforderung ist, dass eben, also du kannst das ja mit Handbrake zum Beispiel machen, aber dann wird es ja nochmal re-encoded. Und die Anforderung, die ich dann habe, ist einfach, dass das halt eben demultiplexed wird, nur die Audiospur verwendet wird und dass dann wieder der Container zusammengebastelt wird.
Mhm. Dann kann ich ja jetzt endlich mal ein bisschen ausholen.
Ha. Jetzt dann aber, ich nehme mich mal zurück.
Okay. Das sagen. Genau. Ich hole mir mal ein Bier.
Bis später. Also, der Grund, warum das überhaupt so ist, ist, also wenn so ein Film abgemischt wird, wirst du natürlich als Mischstudio irgendwie in diesem Film durch das Audio, weil das Audio natürlich den Film maßgeblich mit beeinflusst, irgendwie nochmal Dynamik und Spannung hineinbringen. Deswegen gibt es im Film eben immer sehr, sehr leise Stellen und sehr, sehr laute Stellen, dass du quasi auch lautstärkemäßig aufgerüttelt wirst und so weiter.
Damit man nochmal aufwacht auf der Couch.
Richtig. Natürlich sind aber solche Filme jetzt nicht für die Couch gedacht, sondern für Videosäle, also für Kinosäle.
Ja, ja, ja.
Und die haben natürlich eine ganz andere, HiFi-Anlage, wie man zu Hause auf der Couch eben hat. Und das Problem ist aber jetzt, dadurch, dass eben die Mischung auf den gleichen Raum ausgelegt ist, stimmt eben das Mischungsverhältnis dann auf der kleineren Anlage zu Hause auf einmal nicht mehr. Und meinetwegen zum Beispiel Dialoge sind immer viel zu leise.
Ja.
Wohingegen der Unterschied zu den leisen Dialogen, darum geht's ja eigentlich, der Unterschied zu den leisen Dialogen und zur lauten Musik ist einfach zu groß, sodass es einfach unerträglich wird.
Ja, das kann ich bestätigen. Wenn ich mit, um mal kurz dazwischen zu reden, wenn ich mit meinem Yamaha-Verstärker hier einfach nur 5.1 ohne irgendwelches Verstärker-Manipulationsgedöns anmache, dann ist das so. Dann ist es entweder viel zu laut oder man hört die gar nicht reden. Ja.
Genau. Das ist auch dasselbe Phänomen, das kennt ihr auch, wenn man Fernsehen guckt. Ja, man schaut Fernsehen und dann kommt die Werbung. Wo ist die Fernbedienung? Ich muss sie leiser machen.
Ja, da drehen die ja die Dynamik ohne Ende, ja, die spinnen da ein bisschen, ja.
Genau, das ist auch, das lernt man im Tontechnikstudium auch, wenn man da die Dynamik sehr effektiv herausquetscht, damit es noch lauter wird. Könnt ihr auch mal im Internet recherchieren, Loudness Wars.
Oh, sowas gibt's, das ist fein. Ja.
Es gibt ja. Gibt in der Musikbranche gibt's den Begriff Loudness Wars, weil die in den 90ern kam das so auf, dass alles komprimiert wurde, bis platt war. Und so quasi Ende der 90er, beziehungsweise dann die 2000er Jahre, ging das halt so weit, dass Produzenten die Musik so weit runter komprimieren wollten und noch weiter platt machen wollten, damit es einfach noch lauter ist. Weil das Ding ist das, wer am lautesten ist auf dem Musikmarkt, der verkauft mehr Musik.
Also mir fällt das immer auf, ich habe so ein paar CDs halt damals mir noch, jetzt weiß man gleich, wie alt ich bin ungefähr, von den Dire Straits gekauft und von Depeche Mode, die sind im Vergleich zu neuen CDs extrem leise, klingen aber deutlich besser, das muss man einfach mal, da finde ich jetzt persönlich.
Ja, die atmen mehr, sagt man.
Genau, ja. Ja. Die neuen CDs sind auch so weit durch den Kompressor gejagt, offensichtlich, Hauptsache laut, wie du schon sagst, dass es es einem echt nicht mehr gut gefällt tatsächlich. Ja. Also ja.
Und so ist es dann eben auch mit dem, um den Bogen eben jetzt zum eigentlichen Thema zurückzukriegen, so ist es eben dann eben auch beim Film, bei der Filmmischung. Die Dialoge sind sehr, sehr leise gemischt und die Musik dagegen eben sehr, sehr laut gemischt, dann auch nachbearbeitet. Und das Problem ist eben, und da habe ich Raphael eben falsch verstanden, weil er mir gesagt hat, er will die Musik normalisieren. Und was Raphael ja eigentlich haben möchte, er will den Unterschied zwischen den lautesten Stellen und den leisesten Stellen kleiner machen, sodass insgesamt dieser Film weniger Dynamik hat und eben eine gleichmäßigere Lautstärke.
Also ja. Genau, so hätte ich das im Prinzip auch gerne. Bei mir macht's aber weitestgehend der Verstärker. Und ich habe den Center Speaker an sich einfach lauter gemacht, als mir das der Yamaha Verstärker vorgeschlagen hat. Und damit funktioniert's eigentlich ziemlich gut.
Okay.
Nur mal so. Also ich mache den Center Speaker. Es geht ja hauptsächlich um die Stimmen. Der Rest ist ja eigentlich ganz passend. Und die Stimmen kommen ja eigentlich immer aus dem Center. Und wenn man
die Dialoge kommen immer aus dem Center. Es sei denn, natürlich, du willst irgendwie durch die Mischung, was er sieht, der eine ist links, der andere ist rechts, dann wirst du natürlich mit einer Mischung das auch irgendwie nachvollziehen.
Naja, genau. Aber wenn ich eine RMS-Normalisierung durchführe, dann ist das ja eine Normalisierung.
Ja. Nee, das ist eine Komprimierung. Es ist immer noch eine Komprimierung. Also RMS-Normalisierung, das gibt's einfach nicht.
Achso, dann sind hier irgendwelche Bücher von irgendwelchen Menschen falsch. Okay, kleines ABC der Elektroakustik. Okay. Und Wikipedia ist sowieso scheiße, aber...
Wo steht denn das da? Bei dem Begriff RMS-Normalisierung, den kenne ich das erste Mal.
Und vor allem ist es so, dass ich das aus Amadeus, also ursprünglich kenne ich das aus Amadeus Pro, weil wenn du dort normalisierst, kannst du halt eben auswählen, ob du normal normalisierst, sprich eben den Pegel so anpasst, dass der maximale Pegel eben maximal ausgedehnt wird, oder du kannst halt eben mit RMS normalisieren.
Okay, der wird aber dann wahrscheinlich gleichzeitig einfach aber komprimieren, ne?
Ja, genau.
Also diesen Begriff scheint es hier tatsächlich zu geben, RMS-Normalisierung, den höre ich jetzt tatsächlich das erste Mal. Aber oben drüber steht ja, du willst die Verringerung der Dynamik haben.
Ja, genau.
Okay, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, das könnte man mit einem brauchst du halt irgendwie einen Kompressor, der so eingestellt ist, dass er die lauten Stellen einfach, der so laut so eingestellt ist, dass er eben ab einem gewissen Schwellenwert, sagt man da, arbeitet und dann eben diese extrem lauten Stellen mit einem Faktor, der wird auch immer angegeben, als Ratio nennt sich das, Ratio, wie die Deutschen gerne mal sagen. einfach diese, ja, er wird so angegeben. Sagen wir mal, der Threshold, dieser Schwellenwert steht bei minus 10 dB. Du stellst den Kompressor, die Ratio, auf 2 zu 1. Minus 10 dB gehst mit 0 dB rein. Ja, der Threshold steht auf minus 10 dB, haben wir also 10 dB, mit denen gearbeitet wird. 2 zu 1 heißt die Hälfte davon, sprich, der Pegel, der am Schluss rausgeht, ist nicht mehr 0, sondern eben 5 minus, ich fange nochmal an, nicht mehr 0 dB, sondern minus 5 dB dann nur noch.
Achso, ich wollte jetzt mit Google Docs gerade nochmal anfangen, Entschuldigung.
Genau, und dadurch hast du dann eben den Unterschied zwischen der leisesten Stelle und der lautesten Stelle ein bisschen reduziert.
Und sowas dann auf Rechnerbasis oder sowas als extra Gerät, was du halt neben deiner Anlage stellst?
Das ist schwierig jetzt, was man da rät.
Also ich will das halt eben von meinem Mac über mein iPhone auf die Apple TV.
Ja, nee, ist klar. Jailbreak?
Nein.
Muss man aber dazu sagen, wir hatten beim letzten Podcast die Diskussion Jailbreak, ja, nein.
Ja, okay. Ich bin auch dagegen, ich habe da keine Vorteile von. Was heißt dagegen, ist falsch, aber ich sehe da keine Vorteile für mich, darum mache ich mir da nicht im Ansatz Gedanken drüber.
Aber warte mal, Raphael, du benutzt doch Airfoil, oder? Kannst du Airfoil für diese ganze Sache benutzen?
Ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Jetzt hast du ihn.
In Airfoil kannst du doch Effekte einstellen. Kann man da nicht auch Plugins laden?
Ich weiß gar nicht, ob Airfoil Video auf die Apple TV streamen kann.
Nee, Video nicht. Also über den eingebauten Videoplayer vielleicht schon.
Also das Airfoil kann nicht auf das Apple TV streamen, nein.
Okay.
Habe ich zumindest nicht hingekriegt.
Das ist ja blöd. Warte mal, du bist doch ein Programmierer, oder?
Ja.
Wie heißt dieses Ding AU-Host, was standardmäßig mit installiert wird? Ich schau mal kurz was.
Okay.
AU-Lab.
Also, wie? AU?
AU-Lab.
Ah, die Audio-Unit, die entsprechende. Okay. Mhm. Was macht die?
Das ist im Prinzip ein Programm, in dem kannst du Audio-Units laden und testen dann eben. Also wenn du Audio-Units programmierst.
Ah, okay.
Bei mir stürzt das Programm wunderbar ab, das ist ja toll. Das kann ich also gar nicht nachvollziehen.
Okay, ich höre das erste Mal von dem Programm, sieht toll aus.
Ja.
Und bei mir läuft's immerhin, ich habe einfach mal AU-Lab, das gibt's tatsächlich also auf meinem Rechner, ich bin ganz jetzt, begeistert.
Jetzt,
ich
auch. Sehr, wow. Jetzt sehr was, ins Leere geschossen, weil es bei mir nicht startet. Ich würde es vielleicht so machen, dass du wie heißt denn das Tool? Sunflower.
Ja.
Soundflower, schickst du das Audio von deinem Video auf den Zweikanal Soundflower,
ja,
schickst es durch das AU-Lab durch, hast da irgendwie einen Kompressor und so weiter geladen, schickst es dann wieder raus und schaust, dass du den Stream, der aus dem AU-Lab rauskommt, auf die Apple TV bekommst.
Hört sich spannend an.
Ja, nächste Woche haben wir einen Bericht.
Ja.
Achso, bis zum Ende der Sendung bin ich damit durch, auf jeden Fall.
Ach so, ja.
Ja, ich höre jetzt auch nicht mehr zu, weil ich habe jetzt eine Aufgabe.
Ja. Ich warte hier eigentlich schon die ganze Zeit, dass die Beta reinfliegt, aber es passiert ja nichts. Von dem Tool.
Ach so.
Das ist mit Textmail 2.
Ja, genau.
Ja, dann können wir klar fast zum Ende kommen. Soll ich den letzten Tipp noch jetzt noch kurz rausgeben? Ja, oder?
Was hau ihn raus.
Ja, nee, aber ihr habt ganz bestimmt auch irgendwelche Apps, die ihr toll findet, die ihr letztens oder immer benutzt und die ihr unbedingt unseren Zuhörern oder uns eher vorstellen wollt.
Jetzt ich erst. Ja, Ingo, mach du mal. Ich hole mal mein iPad, vielleicht fällt mir noch was ein.
Ja,
also ja, hast du das?
Ja, ich habe die absoluten Dauerbrenner, die wahrscheinlich jeder schon 5-mal in ungefähr 10 Podcasts gehört hat. Das ist bei mir zum einen die Launchbar, die ja jetzt bei dem einen oder anderen, glaube ich, durch Alfred ersetzt wurde. Aber ich nehme da die Launchbar halt. Das ist für mich das Tool, ohne das ich keinen Mac bedienen kann und will irgendwie. Also ich nutze sie nicht nur eben zum Programme starten, sondern auch um, da ist ja so ein Mehrfach-Clipboard mit eingebaut zum Beispiel, also so ein Multi-Paste-Clipboard-Dings und alles Mögliche mit drin. Und ich benutze gar nichts anderes mehr als die Launchbar, um meinen Rechner zu bedienen.
Mhm.
Ich sehe schon, hier wird gerade, ich kann das ins Google Doc hier von uns eintragen, das kann ich wohl machen.
Die URL, die habe ich schon.
Ach, die hast du schon, wunderbar.
Natürlich.
Das
habe ich gerade nicht mitbekommen.
Da gibt es auch tolle Tutorials dazu online.
Na, da kam jetzt nichts von an hier.
Zu Little Snitch sage ich jetzt schon. Zu Launchbar gibt es online auch total tolle Tutorials.
Ja.
Achso, wie man sich da eigene Erweiterungen zu bastelt oder eigene.
Nee, wie man es allgemein bedient und so. Kann man mal auf macOS 10 Screencast schauen.
Okay.
Ja, das ist also mein Allround-Tool, was ich für alles empfehle. Also bei den ganzen kleinen Tools, die ständig immer irgendwo empfohlen werden, was weiß ich hier, zum Beispiel Multi-Clipboard oder wie starte ich denn jetzt Musik auf meinem Rechner, ohne iTunes aufzumachen und den ganzen Krempel, da fällt mir immer nur ein, ja, das kann die Launchbar doch schon alles.
Mhm. Ja, aber im Zweifel, wir sind ja hier, glaube ich, in einem Nerd-Podcast, da ist dann im Zweifel auch schon Launchbar längst bekannt, oder? Ich weiß nicht, wie geht's euch?
Mhm. Ja, ich bin halt auch auf Alfred, aber bin auch relativ, komme auch gut damit zurecht, aber ich kenne halt auch den Programmierer.
Ach, von Alfred, okay, ja.
Ja.
Also ich habe die Launchbar ganz lange benutzt und dann habe ich nichts mehr benutzt. Jetzt benutze ich Spotlight.
Okay. Ja, da wird mir zu viel fehlen. Ich bin zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist in der Launchbar hier zweimal die Shift-Taste drücken, wenn ich irgendwo einen Text markiert habe, um den direkt jetzt bei Google in der Wikipedia oder sonst wo nachzuschlagen. Das geht damit ganz wunderbar. Hm. Das geht halt mit Spotlight nicht so einfach. Das ist,
für sowas habe ich wieder Keyboard Maestro und irgendwelche Apple Scripts oder sowas.
Ja, ja.
Also ihr müsst auch verstehen, Raphael ist unter uns beiden jetzt nochmal der Obernerd. Der Computer-Obernerd. Also man kann ja alles tot nerden, aber der Computer-Nerd ist hier definitiv Raphael.
Aber ich habe ja, Andreas, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass ich unseren Publishing-Prozess vereinfacht habe? Weil
wunderbar.
Wir benutzen nämlich Jekyll. Ich weiß nicht, was ihr benutzt für euren Screencast, wahrscheinlich WordPress oder sowas.
Nee, habe ich komplett selbst programmiert.
Ah, sehr schön. Das freut mich. Also nee, ja, ich habe es nicht selbst programmiert, sondern wir benutzen Jekyll, diesen Static Site Generator. Und da war das vorher so, dass ich mir ein Git-Hook geschrieben habe und das dann halt eben die Seite habe ich lokal bearbeitet, gemacht, habe die dann lokal auch auf dem Server nochmal angeschaut, getestet, wenn das dann halt eben okay war. So mit Jekyll habe ich das dann aber nochmal eben committed und manchmal eben auch hochgeladen, je nachdem, wie ich Lust und Laune hatte. Und das war alles ein bisschen umständlich. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach ein Cronjob geschrieben, weil das mit iNotify nicht ging auf dem Linux-Server, sondern da wird jetzt jede 2 Minuten auf dem Server einfach gefragt, okay, ist da jetzt irgendwie was geändert worden? Und falls ja, dann wird die Seite neu kompiliert und dann eben in den öffentlichen Webordner gepackt. Und der Clou dabei ist jetzt, der Cronjob guckt eben in einem Ordner nach, der per Dropbox geshared wird auf dem Linux-Server, und den haben wir natürlich beide auch, sowohl Andreas als auch ich. Das heißt, in dem Moment, in dem wir eine neue Markdown-Datei in einen Ordner reinlegen, wird automatisch die Webseite veröffentlicht.
Hm. Das ist fetzig, oder?
Das ist fetzig. Das ist schön.
Will ich sowas auch haben, Ingo?
Und das Tolle ist, wir können theoretisch auch von jedem Dropbox-fähigen Editor vom iPhone oder iPad aus was publizieren.
Ja, nee, da müssen wir mal über unsere Webseite gehen. Das stimmt wohl. Das ist, das kann man so nicht so einfach.
Ja, aber dadurch, dass wir dann eher nochmal die Datei hochladen müssen und die Dateien, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ingo, kümmere dich mal drum. Du hast
ja
am Nachmittag, glaube ich, nichts vor, ne?
Ja, ist richtig. Ja, ansonsten, wir sind, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen, hätte ich fast gesagt. Wir
waren
ja, genau. wir sind ja bei den Empfehlungen gewesen. Und da wollte ich nochmal was Aktuelles, was mir zurzeit immer wieder ein kleiner Zeitvertreib ist auf dem iPad und auf dem iPhone. Das wäre das kleine Spielchen Jetpack Joyride. Da habe ich sehr viel Spaß mit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen oder gehört habt. Das ist so ein bisschen in 8-Bit-Grafik. Ich mache mal den Link nach Google Docs schon mal hier rein. Einen Moment, jetzt ist nur das Google Docs hier weg. Ach, da ist es. Jetpack Joyride, genau. Und da hätten wir auch einen Link für. Upsala. So, da fliegt man so ein bisschen in 8-Bit-Stil-Grafik. Einfach nur von links nach rechts mit so einem kleinen Männchen, dass man eigentlich nur steuern kann, indem man mit dem Daumen auf das iPad oder das iPhone drückt und dadurch beschleunigt der mit seinem Jetpack einfach, und man versucht dadurch durch ein immer schneller werdendes Szenario durchzurasen. Und ich glaube, das kostet zurzeit auch nichts. Das kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ja, das ist kostenlos und macht mir immer sehr viel Spaß zurzeit. Das ist sinnfrei und schöner Zeitvertreib und macht trotzdem irgendwie süchtig.
Sinnfrei ist gut.
Sinnfrei, also ein bisschen Casual Game natürlich. Also da kann man alle 5 Minuten von vorne anfangen und hat trotzdem seinen Spaß.
Okay.
Ja, Raphael, willst du zuerst? Das war's dann von meiner Seite mal soweit.
Okay, super, danke. Raphael, willst du zuerst oder soll ich zuerst?
Nein, ich lass dich doch immer.
Dankeschön. Ich hätte dir jetzt den Vortritt gelassen. Also ich habe ein bisschen einen nerdigeren Tipp, und zwar halt my ass, Mann. Okay, Raphael schreibt gerade. Ich habe den Tipp, und zwar heißt die App Cloak, wie das englische Wort für Anzug oder Mantel. ist eine Webseite-Dienst-Bla-Gedönse, ist ein VPN-Dienst, der nichts kostet. Also man bekommt ungewöhnlicherweise tatsächlich einen kostenlosen Account, der ich glaube 2 GB pro Monat kann man da haben, umsonst, und bekommt halt dafür einfach einen VPN-Service, womit man halt überall Cafés oder so, haben auch eine iPhone-App dazu, das ist auch ziemlich cool gemacht, lädt man sich einfach so ein Profil auf sein iPhone runter und kann dann schön im Web VPN-iert surfen, und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ist recht schick gemacht.
Cool. Ja, und es ist auf jeden Fall sehr Mac-like. Also du kriegst 1 GB und maximal 2 Stunden. Mhm. Und dann kannst du entweder für $8 im Monat 20 GB kaufen oder für $15 im Monat 50 GB.
Mhm. Genau.
Und da gibt es auch noch das Hide My Ass. Das benutze ich jetzt ab und zu mal, aber das ist ziemlich hässlich und in Java geschrieben. Ist halt im Prinzip auch das gleiche, einfach ein VPN, und kann man auch von überall nutzen, und man kann eben auch unterschiedliche Server dann auswählen.
Schön. Ja, sowas habe ich auch noch gesucht. Wunderbar. Und das dann auch noch kostenlos.
Also Cloak, ja, Cloak ist echt super. Also gerade wenn man halt nicht so oft unterwegs ist, da reicht 1 GB dicke.
Ja.
Ja, super. Genau, die Mac-App ist echt auch schön. Die Mac-App, wenn man laufen lässt, die checkt auch, ob man gerade in einem offenen Netzwerk ist, also in einem ungesicherten Netzwerk, und verbindet dann automatisch gleich zum VPN und so.
Cool. Oh, schick.
Und auf dem iPhone funktioniert das auch. Schön. Mhm. Ich glaube dann über
gibt's auch eine
Dial-Up-Einwahl oder sowas.
Ja,
ja, nee, das
gibt dann über ein Profil. Okay.
Also es alles klar. Genau, gibt keine App, sondern so ein Profil. Ah, ist das hier.
Und ich habe noch
ganz zum Schluss als
was gab es denn?
Ja, nix. Ich wollte nur sagen, dass mich das als App gewundert hätte, wenn es sowas gäbe, dass das irgendwie eine eigene VPN-Geschichte aufmacht, weil es gab ja vor kurzem diese Tethering-App, die es ja dann auch nicht lange gab.
Es gab mal die App.
Aber die gab es mal.
Ja. Ja, gut, das wollte ich nur sagen.
Und ich wollte nochmal eine App für den Mac vorstellen, die heißt ReadNow, und man kann im Prinzip mit der App seine Instapaper-Queue lesen, verwalten oder seine Read-It-Later-Sachen auf dem Mac. Instapaper geht halt nur, wenn man den kostenpflichtigen Account hat, der irgendwie $1 im Monat kostet. Mhm. Und ich dachte mir am Anfang so, ist ja irgendwie voll blöd, am Mac liest du doch eh nichts, aber die ist eigentlich ganz nett. Also das ist ein absoluter Reader-Clone. 1:1 kopiert, aber erfüllt halt seinen Zweck, ist ganz gut gemacht und ja, kann ich empfehlen, wenn man Instapaper benutzt. Und ich benutze das die ganze Zeit.
Ich habe mir die App jetzt auch geholt, damals. Also vor irgendwie 1, 2, 3 Wochen oder was, war das doch irgendwie mal ein bisschen billig, und dann, ja, komm, gib her. Muss man aber dazu sagen, man braucht einen Instapaper bezahlt Account, ne?
Ja, genau, für diesen $1 im Monat, ja.
Okay, kann ich bei Instapaper, kann man doch auch auf der Webseite lesen, aber das ist wahrscheinlich nicht so schön, ja? Nehme ich mal an.
Genau, also du kannst deine eigenen Stylesheets dort festlegen, könntest du dann auch irgendwie in Safari mit Stylesheet Overrides und so weiter, aber du hast dann halt eben auch die Tastatursteuerung, und du kannst über Drag and Drop eben die Sachen unterschiedlich einordnen in die einzelnen Ordner, die du dir da angelegt hast, und du hast halt auch einen Offline-Cache, also wenn du mal irgendwie...
Das wollte ich gerade fragen, kann man offline...
Oder so, ja, genau, wenn du unterwegs bist, dann kannst du offline eben die Sachen auch direkt auf dem Mac lesen.
Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ne, dass die App die Leseposition nicht gesynkt bekommt. Aber ich glaube, das ist auch dann einfach in der Instapaper API nicht drin, oder?
Ja, glaube ich auch.
Okay.
Mhm. Ja, das stimmt, weil ich habe das Instapaper auch auf dem iPad und iPhone, da synkt sich nicht, meines Wissens, nee.